Wir kommen zum ersten Gebot. Ich bin der Herr, dein Gott. Wir betrachten heute nur die Hälfte des ersten Gebotes. Ich lese es uns aber ganz, 2. Mose 20, Vers 2. Ich bin der Herr, dein Gott, der ich dich herausgeführt habe aus dem Land Ägypten, aus der Knechtschaft. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Haben uns die 10 Gebote heute noch was zu sagen? Nun, ich denke, darüber haben wir ja jetzt schon in 2 Predigten gehört. Ja, sie haben uns noch zu sagen. Das, was darin steht in den 10 Geboten und das, was im Neuen Testament innerlich noch tiefer geht als das, was wir in den 10 Geboten lesen. Und deshalb hat Pastor Wilhelm Busch, seinerzeit Jugendpfarrer in Essen, während des Zweiten Weltkrieges, in der Endphase des Zweiten Weltkrieges, über die 10 Gebote gepredigt. Man hat ihm damals gesagt, aber ob er nichts Erbaulicheres hätte, wo die Menschen so bedrückt und so geschlagen sind. Aber er sagt, ich bin dann doch dabei geblieben. Man merkt allerdings, ich habe da eine Schrift drüber, ich komme da gleich drauf zurück, dass er manchmal selber wahrscheinlich in Zweifel war, ob es denn das jetzt ist, vielleicht für den Tag. Wisst ihr, da sind wir auch schon mal im Zweifel drüber. Dann guckt man sich an, was man predigen will und denkt, ob das überhaupt was ist. Ja, der Herr muss Gnade geben, sonst ist es wirklich nichts. Aber auch er ist dabei geblieben und hat darüber gepredigt. Er hat gesagt, die Menschen müssen auch erstmal wissen, was Sünde ist. Denn sonst können sie ja nicht umkehren von ihren Sünden. Und dann kann Gott ihnen auch nicht helfen. Und darum geht es ja im Grunde. Ich werde Wilhelm Busch öfter zitieren in diesen Tagen, werde auch Gedanken und auch Gliederungen übernehmen. Und ich möchte jetzt ein Vorwort lesen aus der Schrift, die er 1947 verfasst hat, eben über diese 10 Gebote, nachdem er darüber 1944 gepredigt hat. Und die Schrift heißt Fundamente, eine Auslegung der 10 Gebote. Und ich möchte uns mal den wesentlichen Teil des Vorworts vorlesen, jetzt zur Einleitung zunächst. Es war im Jahre 1934, da brach mitten in der Nacht auf dem Luxusdampfer Morro Castle ein Brand aus. Zunächst machte man sich keine großen Sorgen, denn man war ja nahe der amerikanischen Küste. Man schickte nach dem Kapitän, aber es stellte sich heraus, dass er tot in seiner Kajüte lag. Da brach die Panik aus. Die widersprechendsten Befehle wurden gebrüllt. Die jammernden Reisenden flüchteten zum Achterdeck, wohin bei der rasenden Fahrt nun Flammen und Rauch getrieben wurden. Also genau in die verkehrte Richtung sind sie gelaufen, weil ihnen keiner sagte, wo es lang ging. Und dann stand in all der Verwirrung auf einmal ein bisher kaum beachteter Passagier auf der Kommandobrücke. Mit ruhiger Stimme gab er Befehle, die vernünftig und sinnvoll waren. Meint nun jemand, die Passagiere und Mannschaft hätten befremdet erklärt, von dem lassen wir uns nichts sagen? Oh nein, jedermann empfand es als eine große Wohltat, dass einer da war, der klar sagte, was zu tun sei. So ist es mit den Geboten Gottes. Wir leben in einer sehr verwirrten Zeit. Die Katastrophen, die über die Welt ergangen sind, haben eine Panik heraufgeführt. Ja, es war nach dem Zweiten Weltkrieg. Tausende von Rezepten werden geschrieben, die der kranken Zeit helfen sollen. Und darüber wächst nur die Not und die Verwirrung wird größer. Ist es da nicht eine herrliche Wohltat, dass einer ist, der klar und vernehmlich sagt, was jeder tun soll? Die Stimme des lebendigen Gottes gibt uns die ewigen und unverbrüchlichen Gebote. Wie kämen die verwirrten Dinge zurecht, wenn man in dem brennenden Weltschiff dieser Stimme Gottes folgen wollte? Nun hat es allerdings keinen Sinn zu warten, bis die Welt sich dazu entschließt. Irgendeiner muss ja schließlich den Anfang damit machen. Warum sollten wir das nicht sein? Gottes Gebote sind eine große Wohltat für die Welt und für unser Leben. Und der Sänger des 119. Psalms hat wohl recht, wenn er sagt, wo dein Gesetz nicht mein Trost gewesen wäre, so wäre ich vergangen in meinem Elend. Darum sollen der Öffentlichkeit diese Predigten über die Gebote vorgelegt werden. Sie wurden im Jahr 1944 in Essen gehalten, nicht in einer Kirche, die war längst zerstört, sondern in einem Saal, wo der Regen durch die Decke fiel. Das war die Atmosphäre, in der über die 10 Gebote geredet wurde. Ja, wie muss das gewesen sein? Ich bin der Herr, dein Gott. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Und guckte man heraus, war alles kaputt. Das war der Grund. Lasst uns zum ersten Gebot kommen. Ich bin der Herr, dein Gott, der ich dich herausgeführt habe aus dem Land Ägypten, aus dem Hause der Knechtschaft. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Im letzten Teil muss man jedes Wort betonen. Das kann man fast nur staccato so richtig sagen. Aber hier heißt es, du sollst. Gefällt uns das? In der Regel nicht. Gibt ja den Spruch, niemand muss müssen, so ein Unsinn. Du sollst. Nein, das gefällt vielen Menschen nicht. Jetzt müssen wir auch mal fragen, was sollen wir denn? Nutzloses. Wenn wir Nutzloses sollen, ja, dann würde es uns ja zu Recht nicht gefallen. Sind die Gebote Gottes etwa Schikane? Ich muss uns eine andere Frage stellen. Sind Verkehrsschilder und Verkehrsregeln etwa Schikanen? Nur mancher Mensch empfindet es so. Entsprechend verhält er sich dann auch im Verkehr. Er sieht die Verkehrsschilder und die Verkehrsregeln als eine Einschränkung seiner persönlichen Freiheit. Der Mensch will ja frei sein. Wenn er dann aber entsprechend handelt, dann kann die Haltung sehr, sehr gefährlich werden. Da überfährt man ein Stoppschild, weil man ja frei ist, und dann kracht's. Man ist selbst verletzt, wenn nicht gar tot. Aber da gibt's doch noch einen anderen, der ist auch verletzt. Und da merken wir schon, dass mit der persönlichen Freiheit so ganz geht's ja wohl auch nicht. Der andere möchte ja auch seine persönliche Freiheit. Und das geht gar nicht. Es kann nicht jeder seine maximale Freiheit haben, zu tun und zu lassen, was er will. Und der andere auch noch. Und dann soll das auch noch funktionieren. Das geht nicht. Das geht einfach nicht. Im Straßenverkehr geht das nicht. Wenn aber alle die Regeln beachten, einmal habe ich Vorfahrt, einmal der andere, nicht? Ist ja nicht ungleich verteilt. Dann funktioniert's. Sind Verkehrsregeln eine Schikane? Oh nein, sie sind eine heilsame Regelung, damit Verkehr überhaupt funktioniert. Stellt euch mal vor, wie das aussehen in einer Großstadt, wo sich die Schlangen durchwälzen durch eine Stadt, ohne Ampeln, ohne Verkehrsschilder und natürlich, da jeder seine persönliche Freiheit haben will, auch ohne Rücksicht. Das gibt das größte Chaos. Und nun nochmal zurück zu der Frage, sind denn die Gebote Gottes Schikane? Die sind ganz genauso wenig, nein, noch viel weniger Schikane wie Verkehrsschilder. Ich muss einen Unterschied machen, weil ich kann die Gebote Gottes nicht mit Verkehrsschildern gleichsetzen, denn sie kommen aus dem Munde Gottes. Gott will uns nicht ärgern. Und wir haben schon gehört, wie Gott sagte, oh, wenn sie doch nur alle Zeit mich fürchten, meine Gebote hören und tun würden, wenn das doch nur so wäre. Warum? Damit es ihnen gut geht, damit es ihren Kindern gut geht, damit sie leben und sie lange bleiben. So, und da merken wir, das ist keine Schikane, sondern da will Gott uns helfen. Er will uns nicht ärgern. Und das sehen wir auch schon direkt im ersten Teil dieses ersten Gebotes. Und wie ich schon sagte, mehr wollen wir heute auch nicht betrachten. Ich bin der Herr, dein Gott, der ich dich herausgeführt habe aus dem Land Ägypten, aus dem Haus der Knechtschaft. Sag mal, was ist negativ an diesem Wort? Was ist da schlecht dran? Überhaupt nichts. Ich bin der Herr, dein Gott, ich habe dich herausgeführt aus der Knechtschaft. Wollen wir uns beschweren? Hätte Israel sich beschweren sollen? Ach, sie haben sich sogar immer wieder beschwert, nicht? Die waren ja kaum weg, schon die ersten 3 Monate. Da war schon Murren und Klagen. Ach, wären wir doch in Ägypten geblieben. Aber in diesem Satz ist überhaupt nichts Negatives. Sie waren in großer Not und Gott hat sie befreit. Und so ist es auch bei uns. Ich muss den Satz mal zunächst was kürzen. Wir bleiben zunächst beim ersten Teil. Ich bin der Herr, dein Gott. Das ist etwas sehr Gutes. Ich bin der Herr, dein Gott. Ist es nicht gut, dass wir einen Gott haben dürfen? Es gibt ja auch so eine Weltanschauung, die irgendwo schon noch so an einen unpersönlichen Gott glaubt. Die hat die Welt angestoßen, nicht einmal einen Kick gegeben und ab da überlässt er sie aber sich selbst. Das müssen alle sehen, wie sie selbst zurechtkommen. Aber das kommt hier nicht zum Vorschein. Ich bin der Herr, dein Gott. Was ist das für eine große Zusage, dass dieser große Gott, der alles angestoßen hat, sich danach aber noch bis ins Kleinste um uns kümmert. Das ist eine ganz, ganz große Verheißung. Wir sehen die Gebote, wir müssen, wir sollen. Hier ist erstmal ein Angebot. Bevor alles anfängt, kommt das Angebot. Ich bin der Herr, dein Gott. Und ich sage dir jetzt, oder so sagt Gott, ich sage dir jetzt, was gut für dich ist. Und ich bin dabei, ich helfe dir. Ich bin der Herr, dein Gott. Wir wollen noch diesen Teilsatz oder diesen kurzen Satz noch zerlegen. Erstens, ich bin. Ich bin, das heißt, Gott ist da. Gott ist keine Selbsttäuschung. Und ich möchte jetzt nochmal in Erinnerung rufen, was wir im letzten Bibelkurs gehört haben. Und Auffrischung tut ja ganz gut. Vielleicht behalten wir es dann nämlich. Dieser eine Vers, erinnert ihr euch noch daran? Ich bin das A und das O, der Anfang und das Ende, spricht Gott, der Herr, der da ist und der da war und der da kommt. Kennen wir es noch auswendig? Wenn nicht, dann ist gut, wenn wir es heute noch mal kurz darauf eingehen, nicht? Ich bin, hier steht es, ich bin, ja, was ist Gott denn? Er ist das A und das O, der Anfang und das Ende, beides bedeutet ja dasselbe. A, der erste Buchstabe, Alpha im griechischen Alphabet und O, Omega, der letzte Buchstabe im griechischen Alphabet. Gott sagt, ich bin Anfang und Ende, vor mir war nichts. Und nachdem die Zeit aufhört, bin ich immer noch. Und alle, die glauben, auch noch. Er ist das A und das O und dabei der Allmächtige. Er kann alles. Den Gott haben wir, der bietet sich hier an. Und dann eben das Feine, der Gott, der da ist und der da war und der da kommt. Da erinnern wir uns. Erstmal ist er. Nicht war und ist und kommt. Er stellt sich vor als der, der ist, als der Gott der Gegenwart. Er will uns helfen in der Gegenwart. Er will unser Gott hier und heute sein. Und alles andere können wir danach betrachten, dass er war und dass er kommt. Aber ganz wichtig ist für uns, dass er heute unser Gott sein will. Denn wir brauchen ihn heute. In der Vergangenheit, das sind immer nur Erinnerungen. Ja, man kann vielleicht aus Erinnerungen schon auch etwas leben, aber es hilft uns nur was für die Gegenwart, wenn die Erinnerungen wirklich in der Gegenwart lebendig werden und dann uns zu einem Handeln anspornen, das uns in der Gegenwart hilft. Sonst ist es immer nur, ach, wie war das damals so schön. Und heute? Ach, schade, heute ist nicht mehr so schön. Das hilft uns nichts. Wenn es auch so ist, empfindungsgemäß oder wäre, das hilft uns aber nichts. Der da ist, wie du warst vor aller Zeit, so bleibst du in Ewigkeit. Er ist immer noch derselbe Gott, wie vor 100 Jahren, wie vor 1000 Jahren, wie er vor der Zeit war. Ich bin. Er ist jetzt da und das ist unsere Chance. Wilhelm Busch hat dazu geschrieben, ich bin, sagt Gott, das ist sehr tröstlich. Lasst mich dazu ein Gleichnis gebrauchen. Als Junge war ich einmal sehr krank. Aus jener Zeit habe ich nur ganz wenig Erinnerungen. Aber eine ist unauslöschlich. Ich hatte wohl entsetzlich Fieber. Und in dem Fieberwahn bedrängten mich furchtbare und schreckeinflößende Gestalten. Aber mitten in das Grauen hinein fühlte ich auf einmal die linde Hand meiner Mutter, die mir über die Stirn strich. Das war so unendlich friedevoll und tröstlich. Und wie diese Hand kommt mir hier Gottes Wort vor. Ich bin. Sieh, dein Herr und Gott ist nah. Halleluja, er ist da. Dies Ich Bin Gottes hat für uns Gestalt gewonnen in Jesus Christus. Im Alten Bund war diese Gestalt so noch nicht da. Da war es ein Schatten, natürlich war Gott derselbe, aber der Mensch konnte ihn so nicht wahrnehmen wie im Neuen Bund. Als Gott auf den Sinai herabstieg, hat er sich in der Wolke verborgen, in einer dunklen Wolke, die man nicht durchsehen konnte. Wir können fragen, warum in einer dunklen Wolke? Nicht? Stellt euch vor, die Wolke wäre durchsichtig gewesen, da hätte niemand hinschauen können. So hell wäre das Licht gewesen. Man sah trotzdem Feuer und Blitze und es war eine Atmosphäre gewesen, die furchteinflößend war für die, die da standen. Die Heiligkeit Gottes. Und doch, lasst es mich mal so sagen dürfen, sah man nur den Schatten von Gott. Aber im neuen Bund hat er Gestalt gewonnen in Christus Jesus. Da hat er sich sichtbar gemacht. Und zwar in seiner ganzen Liebe. Nicht nur in seiner Heiligkeit, die er immer noch so besitzt, aber auch in seiner Liebe. Ich bin. Zweitens. Ich bin der Herr. Er ist eben nicht nur da, sondern er ist der Herr. Und Herr in Großbuchstaben, das bedeutet, hier steht der Name Gottes. Ich bin Jahwe, steht hier im Urtext. Jahwe bedeutet der Selbstexistierende. Es gibt keinen Selbstexistierenden hier auf dieser Erde, aber Gott ist der Selbstexistierende. Ihn gab es und ihn gibt es weiterhin. Jahwe, dieses Wort ist wohl abgeleitet von dem Tätigkeitswort Sein. Jahwe, die dritte Person Einzahl von Sein. Er ist. Die erste Person heißt Ich bin. In der dritten, er ist. Und tatsächlich, so beschreibt Gott seinen Namen. Jahwe Ich bin. Als er sich dem Mose darin offenbarte, das steht in 2. Mose 3, da heißt es, und Mose sprach zu Gott, siehe, wenn ich zu den Kindern Israel komme und zu ihnen spreche, der Gott eurer Väter hat mich zu euch gesandt, und sie zu mir sagen werden, welches ist sein Name? Was soll ich zu ihnen sagen? Da sprach Gott zu Mose, ich bin, der ich bin. Ich bin der, wer bin ich? Der ich bin, Jahwe. Er ist. Und sprach, also sollst du zu den Kindern Israel sagen, ich bin, hat mich zu euch gesandt. Er ist. Er ist der Seiende, der Selbstexistierende, der Selbstseiende, alles Ausdrücke dafür, der existierende Eine. Jahwe, ich bin. Was heißt das denn, ich bin? Das heißt erstmal, er ist da. Jetzt sind wir ja schon wieder beinahe beim ersten Punkt, nicht? Aber bitte, es sind aber zwei Punkte. Ich bin der Herr. Ich bin der Ich bin. Ich bin bedeutet, er ist da. Also wenn einer nicht ist, ist er nicht da. Aber wenn einer ist, dann ist er auch da. Ob wir ihn sehen können oder nicht, das ist nicht ausschlaggebend. Ich bin. Jesus sagt, wo sich zwei oder drei in meinem Namen versammeln, ich form's jetzt mal um, Doppelpunkt, ich bin in ihrer Mitte, so könnten wir es ja auch ausdrücken. In der Bibel heißt es, bin ich in ihrer Mitte, aber es ist ja dasselbe, nicht, vom Sinn her. Ich bin in ihrer Mitte. Wer ist, ist da und Gott ist da. Und der Herr Jesus ist da, bis an der Weltende. Ich bin bei euch, alle Tage, bis an der Weltende. Aber wir sehen ihn nicht, er ist trotzdem da. Wir fühlen ihn nicht, er ist trotzdem da. Gott ist größer als unsere Augen und auch größer als unsere Gefühle. Und es gibt sicher manche Situationen, da hat sich ein Mensch gesagt, ich fühle Gott überhaupt nicht, der ist nicht da. Doch, und er stand neben dir. Und vielleicht im Nachhinein merkst du, oh, wenn er da nicht da gewesen wäre, was wäre dann geschehen? Ich erinnere mich an eine Begebenheit, die ein Mann aus Russland berichtet hat, der um seines Glaubens willen verfolgt wurde und dann schrecklichen Hunger litt. Der hat vorher treu gebetet und alles, aber als der Hunger so schrecklich war, da hat er nichts mehr dergleichen getan. Er hatte nur noch einen Gedanken. Wie hieß der denn? Wir würden hier vielleicht sagen Gott, nicht? Nein, nein. Der eine Gedanke war nur noch Brot. Mehr nicht. Oh, da dürfen wir uns nicht drüber erheben. Wahrscheinlich hätten wir denn genau denselben Gedanken. Und jetzt könnten wir sagen, ja, das geht nicht. Dann kann Gott nicht mehr helfen. Da ist Gott nicht mehr. Oh, wer sind wir? Wenn wir an unsere Grenzen geführt würden, dann würden wir merken, dass wir gar nichts sind und dass wir gar nichts können und dass wir, wo wir uns vielleicht für treu gehalten haben, gar nicht treu sind. Wo wir uns für ernste Christen gehalten haben, wir plötzlich gar nichts mehr sind. Und dann verlässt uns Gott, ja? Nein, er hat ihn nicht verlassen. Der hat nur noch an Brot gedacht, aber Gott hat ihn bewahrt. Gott sieht ja, was mit uns vorgeht. Er kennt ja unser Inneres. Er weiß ja, dass wir Fleisch sind. Ich bin, der war trotzdem noch ich bin. Und er war trotzdem bei ihm. Er hat ihn nur noch da durchgetragen. Von Glauben war da in dem Moment keine Spur. Aber er hat zurückgefunden dahin, nicht? Auch als er wieder Brot bekam. Da wurde es wieder lebendig in ihm. Aber das sind wir. Was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst. Lasst uns nicht für so große Glaubenshelden halten, tun wir wahrscheinlich die meisten auch, wahrscheinlich auch alle nicht. Aber wir sind es wirklich nicht. Wenn es drauf ankäme, wenn es wirklich ans Äußerste geht, wir wissen heute gar nicht, wer wir sind. Aber ich bin der Herr, der ich bin, und der ist immer da, ist immer da. Ich bin heißt auch, Gott ist zeitlos. Er ist zeitlos. Ich bin, der ich bin. Anders konnte er sich nicht erklären. Immer zeitlos. Gott ist also nicht altmodisch, Gott ist nicht modern, Gott ist auch nicht zeitgemäß. So sind wir, nicht? Wir sind entweder altmodisch, so sagt die Welt, sagt so, nicht? Wir sind altmodisch, wir sind modern oder zeitgemäß. Gott ist, steht über dem allem. Gott ist zeitlos. Und deshalb ist das, was er gesagt hat, auch nicht altmodisch, es ist nicht modern und es ist auch nicht zeitgemäß, obwohl wir manchmal merken, doch, es ist zeitgemäß. Manchmal bekommt man ja auch ein Echo, auch von der Leserschaft, und bekommt so ungefähr das Echo, es ist zeitgemäß. Es hat uns heute noch was zu sagen. Ja, tatsächlich, es hat uns heute noch was zu sagen. Zeitlos. Was zeitlos ist, hat allen, zu allen Zeiten was zu sagen. Aber was modern ist, was altmodisch ist oder eben nur aktuell zeitgemäß ist, das hat den Menschen nicht zu allen Zeiten was zu sagen. Aber Gottes Wort und Gott selbst hat den Menschen immer was zu sagen. Er ist zeitlos. Ich bin, der ich bin, bedeutet auch, Gott ist unerklärlich. Wir können ihn nicht erklären, er kann sich nur mit sich selbst erklären. Niemand rief ihn ins Leben, niemand gab ihm Licht, er ist Leben und Licht. Und wir sehen es gerade auch im Herrn Jesus, der sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Ich bin das Licht der Welt. Ich bin der Herr, er ist der Seiende. Aber lasst es uns auch mal etwas anders sehen. Ich bin der Herr, so wie wir so im Landläufigen es sagen, und so steht es ja auch in der Bibel, da steht da aber nicht Jahwe, sondern Adonai. Ich bin der Herr. Er ist wirklich Herr. Das dürfen wir auch nicht vergessen. Man muss ja auch mal wissen, wer Herr ist, nicht? Wenn kein Mensch weiß, wer Herr ist, dann weiß auch keiner, was richtig ist. In der Zeit sind wir heute. Die Menschen wissen zunehmend nicht mehr, was richtig ist. Man muss sich den Zeitgeist anpassen. Wenn nur genügend Menschen meinen, dass jetzt dies und jenes heute richtig wäre, dann überlegen die Politiker und sagen, wir müssen es anpassen. Ist ja auch eigentlich nicht unlogisch, nicht? Wenn es keinen Gott gibt. Das ist es, das ist der Punkt. Wenn es keinen Gott gibt, dann ist das nicht unlogisch. Aber wenn es einen gibt, der Herr ist, dann ist das die größte Unlogik der Welt überhaupt. Denn dann macht man mit Sicherheit alles verkehrt. Gott sagt, ich bin der Herr. Das kommt auch in der Bibel zum Ausdruck. Damals in der schwindenden DDR, da kam dem Volk plötzlich in den Sinn, dieser dubiose Staat, da geht doch eigentlich gar nicht die wahre Macht von aus. Die geht doch vom Volk aus. In einer Demokratie. Es war ja nicht so, hieß zwar auch Deutsche Demokratische Republik, aber es war ja nicht so eine ganze Demokratie, nicht? Und dann fiel ihnen ein und sie gingen auf die Straße und riefen, wir sind das Volk. Sie mussten eigentlich Bedenken dabei haben. Es war nicht ganz ungefährlich, so aufzutreten. Aber Gott muss keine Bedenken haben, wenn er auftritt und sagt, ich bin der Herr. Von ihm geht die Macht aus. Das kann er wahrhaftig sagen. Und das muss auch uns zu Bewusstsein kommen. Nicht Menschen sind Herr auf dieser Welt, auch heute nicht. Gott ist der Herr. Auch der Tod ist nicht der Herr. Und der Teufel ist nicht Herr. Gott ist Herr. Das bleibt er auch immer. Ich bin der Herr. Drittens, Ich bin der Herr. So, jetzt haben wir gehört, was er alles ist. Und jetzt, wie geht's denn jetzt weiter? Ich bin der Herr, dein Gott. Das was ganz Persönliches. Ich bin Jahwe, dein Elohim. So steht's hier. Jahwe haben wir gehört. Wir müssen uns immer zurückerinnern an den letzten Kurs, nicht? Ich bin Jahwe. Ich bin der, ich bin der Selbstexistierende. Dein Elohim. Was heißt denn Elohim? Der Mächtige, der Starke. Ich bin dein Mächtiger, dein Starker. Eine Mehrzahlform von Gott, die Einzahl meint. Wir haben ja schon gesehen im letzten Jahr, da können wir auch das Geheimnis der Dreieinheit drin sehen. Ich bin dein Gott. Aber dahinter steckt der Mächtige und der Starke. Gott beugt sich herab und sagt, ich bin dein. Das ist etwas sehr Persönliches. Das müssen wir erstmal suchen in den Religionen der Welt, wo Gott sagt, ich bin dein. Ich weiß nicht, ob es das überhaupt noch mal gibt. Ich kenne ja nicht alles. Deswegen sagt er auch, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Aber da kommen wir ja noch zu. Ich bin dein. Und das hat er doch gerade in Jesus Christus getan, nicht nur gesagt. Wenn es heißt in dem bekanntesten Vers der Bibel, denn also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren gehe, sondern ewiges Leben habe. Ich bin dein, gerade in Jesus Christus. Da ist es zum vollen Zuge gekommen. Ich bin dein. Hier wird es schon gesagt im Alten Bund, aber es ist doch noch ein gewisser Schatten. Erfüllt hat es sich in Christus Jesus vollkommen. Ich bin dein. Das hat Gott für uns getan. Er hat gerettet und will retten und erlösen. Und das kommt schon im ersten Teil dieses ersten Gebotes zum Ausdruck, in dem, was jetzt folgt. Der ich dich herausgeführt habe, ist der vierte und letzte Punkt. Ich bin der Herr, dein Gott, der ich dich herausgeführt habe aus dem Land Ägypten, aus dem Haus der Knechtschaft. Gott sagt, seht, das ist, ich bin ist Gegenwart. Aber jetzt sagt er, was habe ich in der Vergangenheit getan für dich, für Israel hier? Ich habe dich herausgeführt. Du warst in einer Knechtschaft drin, da bist du gar nicht von selber losgekommen. Ich habe dich herausgeführt. Und ich möchte sagen, und deshalb, ich bin der Herr, dein Gott. Ich habe dich da rausgeführt. Und hätte ich dich nicht da rausgeführt, dann wärst du immer noch in der Knechtschaft. Und das können wir gerade auch so 1:1 heute übertragen. Das Alte Testament ist schon ein Bilderbuch des Neuen Testaments, doch immer wieder. Ist es denn nicht bei uns auch so? Wir wären allesamt noch unter der Knechtschaft der Sünde, wenn er uns nicht herausgeführt hätte. Und weil er uns herausgeführt hat, will er doch fernerhin unser Gott sein. Ach, da waren die Menschen unter der Knechtschaft des Teufels. Drogenabhängig, alkoholabhängig, habgierig, der verderblichen Lust frönend. Ach, und es gibt auch feinere Laster. Aber abhängig, unter der Knechtschaft des Teufels. Und der Herr hat herausgeführt. Viele sind noch heute darunter, aber der Herr will herausführen. Und dann will er sagen, ich bin der Herr, dein Gott. Das ist der Grundpfeiler der Rettung. und werden umsonst gerechtfertigt durch seine Gnade, durch die Erlösung in Jesus Christus. Das ist die Errettung. Und in Epheser 1, in welchem wir die Erlösung haben durch sein Blut, die Vergebung der Vergehungen nach dem Reichtum seiner Gnade. Wir haben uns ja in Jesu Hände begeben, aber mancher hat es noch nicht getan. Die wir nun in seiner Hand sind, wollen wir darin bleiben. Es gibt nichts Besseres. Und wer noch nicht darin ist, möge sich doch hineinbegeben. Lass es uns so machen, wie es der Liederdichter sagt. Gib dich heute ganz gefangen in des lieben Heilands Hand. Bleib nicht an der Sünde hangen, die dich hält mit ihrem Band. Jesus hat dich ganz befreit von der Sünde, Tod und Leid. Glaube jetzt, ich bin. Glaube jetzt, er hat's getan, und fang gleich zu danken an. Amen. Amen. Dann lasst uns beten. Ja, Herr Jesus, wir danken dir. Du errettest jetzt und du befreist von aller Sünde. Herr, und auch wir, die wir dir nachfolgen, du kennst auch alle Anfechtungen. Lass uns ganz in deiner Hand gefangen sein, denn das ist ein bewahrtes Gefängnis. Da werden wir bewahrt vor dem Löwen und bewahrt vor allem, was uns schadet. Es ist ein Gefängnis in Freiheit. Herr, lass es uns erkennen und gib uns deine Gnade und bewahre uns auf deinem Weg. Amen. Amen.